Hallo, ich bin's, Indy, eure Maskottchen der Kinotagesstätte.
Benny, im Podcast sieht man deine komische Handpuppensammlung nicht.
Immer dieses Gaslighting von dir, dann halt keine Handpuppe.
Machen wir mal Podcast lieber.
Und damit herzlich willkommen, werte Zuhörer, zur neuesten Folge der Kinotagesstätte. Freut euch drauf, wir haben nämlich eine neue Idee mitgebracht, die auf den Titel läuft: Filme in Raten. Stimmt das, Christian?
Du Schwein, das ist also dein Ding, ja? Andere Leute Ideen für deine verkaufen.
Ja, Gaslighting, sage ich doch. Ja, was ist denn die großartige Idee? Und zwar, Marius ist ja heute leider nicht dabei, der verweilt während dieser Aufnahme in Venedig, was ihr entweder letzte Woche gehört haben werdet oder nächste Woche noch hören werdet. Puh, schwieriges Deutsch. Und zwar, Marius hat uns einen Film gegeben, den wir euch gleich nennen werden, und einen Timecode. Wir gucken den Film oder haben den Film geschaut bis zur Stunde 1, Minute 2, Sekunde 57. Und die Aufgabe von Christian und mir ist es nun, in dieser Folge herauszufinden bzw. vorherzusagen, wie der Film weitergehen wird. Nachdem wir das getan haben, werden wir eine Pause machen, was ihr nicht mitbekommt, weil es für euch ist nur ein Schnitt, werden uns den Film zu Ende angucken und darüber sprechen, ob wir den nun recht hatten oder nicht. Was wir bekommen, wenn wir es geschafft haben, haben wir leider nicht ausgemacht, aber da fällt uns bestimmt noch irgendwas dazu ein. Oder Christian?
Ja, und jetzt, wo du das so erzählst, fände ich es vielleicht sogar ganz sympathisch, diese halbe Stunde, die wir noch vor uns haben, einfach Leerlauf im Podcast zu haben. Was hältst du davon?
Ja, um den Pulitzerpreis zu gewinnen, halte ich das eigentlich für eine sehr gute Idee, ja.
Gibt es Pulitzerpreise für Podcasts?
Boah, das weiß ich
nicht. Ich dachte nur Grimme-Preise.
Also dann sind wir ja der erste Podcast, der einen Gewinn, das ist auch super.
Ja, okay, das ist unsere neue Maßgabe. Wenn es mit dem Grimme-Preis nicht klappt, warum nicht Pulitzer-Preis? Natürlich.
Ja, wir nominieren uns einfach gegenseitig und einer wird es dann schon bekommen.
Ich schleiche mich in die Jury und dann kriegen wir das schon.
Sehr gute Idee, anders geht es, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr. Aber welchen Film hat uns denn Marius aufgegeben?
Ja, ich würde sagen, ein Film, der inzwischen fast schon typisch für ihn ist. Das ist ein alter französischer Film, über 70 Jahre alt schon, über 60 Jahre alt schon, ist da rechnen nicht meine Stärke, dafür Titelaussprache, nämlich im Deutschen Mittwoch zwischen 5 und 7, im Englischen Cléo from 5 to 7 und im Französischen Benny.
Cléo de 5 à 7. Und die Frage ist, warum haben die im Deutschen Cléo rausgenommen und stattdessen einen Mittwoch reingenommen? Weiß man das? Also zumindest wissen wir es noch nicht nach einer Stunde, würde ich mal behaupten.
Das ist eine halbwegs gute Frage. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist Cléo damals ein sehr verpönter Name gewesen in Deutschland.
Im Jahr 1962.
Genau.
Ja, da, okay. Wir prüfen das nochmal nach, wie die deutsch-französischen
Das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich weiß, waren vielleicht die deutsch-französischen Beziehungen noch nicht allzu gut.
Ja, aber du hast natürlich schon einen Punkt. Ich hätte ja mit ganz anderen Filmen gerechnet, als wir Marius darum gebeten haben, aber er wird schon
irgendwas
wissen,
was Plotgetriebenes, ne? So.
Da werden wir uns auch noch gleich darüber unterhalten, wie leicht oder schwer das in diesem Fall war oder sein wird, vorherzusagen, was das Ganze denn wird. Aber ich fand eigentlich finde ich die Idee nach wie vor ganz gut. Ich bin gespannt, ob wir das denn hinkriegen werden. Siehst du denn da gute Chancen? Erstmal, bevor wir jetzt drauf eingehen werden, gleich, was denn im Film passiert.
In der ersten Stunde. Nein, ich sehe keine guten Chancen, ehrlicherweise. Also, ich bin gespannt. Ich habe so ein paar grobe Ideen, aber ob die sich erfüllen, gerade bei so einem Nouvelle Vague-Film irgendwie, das ist ja auch eine gewisse Unberechenbarkeit, beziehungsweise abseits unserer heutigen, vor allem von Hollywood geprägten Seh- und Erzählkonvention.
Ja, es könnte schwierig werden. Andererseits, aber da gehen wir ja gleich drauf ein, habe ich schon eigentlich, glaube ich, eine gute Idee. Aber das Ziel ist ja, dass wir beide uns auf eine einigen werden am Ende des Tages und dann gucken, ob wir recht behalten.
Bevor wir in den Inhalt eingehen, Regisseurin Agnes Varda, hast du da schon Berührungspunkte gehabt? Wie viele Filme aus ihrer umfassenden Filmografie kennst du denn?
Wahrscheinlich nur zwei Drittel, nämlich Cleo de Saint-Gastien. Die Sache ist die, ich konnte jetzt oder ich wollte nicht wirklich zu diesem Film, zu der Regisseurin oder zu irgendwas recherchieren, damit ich mir nicht selber irgendwie einen Vorteil gebe oder aus Versehen aufs Ende komme. Aber ich glaube, ich habe von ihr nichts gesehen, weil wir wissen ja schon, alles, was vor 1970 war oder selbst vor 1980, ist bei mir ein riesengroßer, dunkler Fleck. Kennst du denn da noch mehr?
Einen Film kenne ich. Augenblicke, Gesichter einer Reise aus dem Jahr 2017 ist kein, also hat sie mit Regie geführt, ist aber ein Dokumentarfilm, wo sie mit einem französischen, mit einem deutlich jüngeren französischen Fotografiekünstler durch Frankreich, durch kleine Orte fährt und die haben so einen Truck dabei, wo sie Fotos in riesigem Format ausdrucken können und dann fotografieren sie da die Leute und kleistern der ihre Abbilder an Hausfassaden. Das ist durchaus ein sehr lustiger und sehr, ja, so Feel-Good-Film, Feel-Good-Dokumentation.
Feel-Good, wie würdest du denn reagieren, wenn du morgens aufstehst und deinen Konterfei auf der Fassade gegenüber
sitzen würde? Die Leute machen das freiwillig. Ich würde das nicht freiwillig machen, aber Franzosen sind da vielleicht ein bisschen anders.
Ach so, die haben vorher zugestimmt. Okay.
Ja, natürlich. Ich dachte, die wussten natürlich. Das gar nicht. Nein, natürlich. Das ist, die Leute verewigen sich quasi in ihrem eigenen kleinen Dörfchen auf Häuserfassaden und dann die Frau Wader und der Fotograf namens JR mit Künstlernamen, die unterhalten sich dann über Kunst und Kultur und Frankreich und so weiter. Und das Leben und kann man machen. Aber im Bereich des Fiktionalen habe ich von ihr auch noch nichts gesehen. Ich weiß nur, dass sie eine relativ bedeutende französische Regisseurin gerade so in Richtung Nouvelle Vague ist.
Ja, vielleicht macht der Marius mir ja mal eine Einzelfolge über die Nouvelle Vague.
War. Sie ist ja 2019 gestorben. Das noch als Info an.
Okay, ist natürlich schade, aber dann kann sie uns auch nicht verklagen, wenn wir irgendwas über sie erzählen.
Nur ihre Nachkommen können das.
Hat sie denn welche? Wissen wir das?
Gute Frage.
Ja, vielleicht klären wir das noch ab. Aber heute geht es ja nicht um die Regisseurin. Es geht auch gar nicht so direkt darum, wie wir den Film finden, auch wenn wir das am Schluss vermutlich schon noch mal kurz anklingen lassen werden oder so zwischendurch immer mal wieder, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Sondern es geht ja darum, was passiert in der ersten Stunde, die wir schon gesehen haben? Und dann müssen wir spekulieren, wie es weitergeht. Deswegen auch für euch, also ihr müsst den Film nicht gesehen haben, sondern ihr könnt mit uns auch mitraten, nachdem wir dann gesagt haben, was denn bislang passiert ist. Und ja, wie geht denn der Film los, Christian? Was passiert denn
der
da?
Der Film beginnt mit einer Tarot-Session. Karten werden gelegt, Schicksale, Zukunft offenbart und eine junge Frau namens Cleo sitzt da bei dieser Scharlatanin, die die Karten legt.
Das ist aber jetzt schon wertend hier.
Ja. Okay. Ich weiß nicht, bist du im Tarot-Game irgendwie drin?
Ja, irgendwie muss ich mir ja meinen Lohn für den Monat verdienen.
du hast Astro-TV übernommen, alles klar. Ja, nee, jedenfalls lässt sie sich die Karten legen und die Seherin sieht eine große Krankheit, ein dunkles Schicksal, was auf sie zukommt, auf die junge Frau namens Cleo, titelgebende Hauptfigur, gespielt von Corinne Marchand. Und dann, nachdem sie die Wohnung dieser Seherin verlässt, beginnt das erste Kapitel. Es sind alle paar Minuten neue Kapitel-Einblendungen unten, die jeweils sagen, von welcher bis zu welcher Uhrzeit dieses Kapitel geht. Und wir sind jetzt bei dem Timecode, den wir haben, in Kapitel 10. Also es sind alles relativ kurze Kapitel. Und der Film suggeriert so ein bisschen, dass er in Echtzeit erzählt wurde. Wir haben jetzt eine Stunde Film geguckt und sind auch, nachdem der Film 17 Uhr gestartet hat, sind wir jetzt auch kurz nach 18 Uhr. Und im Laufe dieser Stunde passiert eine ganze Menge. Cleo begibt sich in ein Café, heult sich bei ihrer Haushälterin aus. Dann gehen sie kurz shoppen, Sachen anprobieren. Dann fahren sie zu Cleo nach Hause. Cleo ist eine Künstlerin, eine Sängerin. Und erstmal kommt ihr Geliebter vorbei, gibt ihr einen Kuss. Dann kommen zwei ihrer Musikerkollegen vorbei, proben mit ihr ein neues Lied. Dann stürmt sie wutentbrannt nach draußen und geht noch mal ins Café vom Anfang. Dort spielt sie noch mal auf der Jukebox eines ihrer Lieder ab und ist ganz erschüttert darüber, dass keiner von den Gästen, die da nur in Ruhe ihren Kaffee trinken wollen, darauf reagiert und aktiv zuhört. Und dann geht sie zu einer Freundin, die gerade Aktmodell steht. Und jetzt ist sie der in ein Kino zu gefahren, zum, aber im Vorführraum, wo der Freund dieser Freundin gerade einen Film vorführt. Das ist bisher passiert.
Den Film haben wir ja auch noch gesehen.
Genau.
Den Film, den sie sich angucken, unter anderem mit Jean-Luc Godard und vermutlich weiteren anderen, die am Anfang auch genannt werden, Größen des französischen Kinos, die mir leider alle nichts gesagt haben. Aber um noch abzuschließen, was in diesem Kurzfilm passiert, da sehen wir einen Mann, eben gespielt von Jean-Luc Godard, der eine Sonnenbrille aufhat. Und aufgrund dieser, du korrigierst mich, wenn ich irgendeinen Murks erzähle, der aufgrund dieser Sonnenbrille seine Freundin mit einer anderen Frau verwechselt, die in einen Leichenwagen gesteckt wird, nachdem sie mit einem Feuerwehrschlauch tödlich abgespritzt wird.
Ja, genau, die hat dunklere Haut, deswegen verwechselt er diese Frau mit seiner Freundin.
Genau, aufgrund eben der schwarzen Sonnenbrille. Dann kauft er einen Strauß für ihr Grab, sieht dann aber oder erkennt, dass er eine Verwechslung gab, rettet dann seine wirkliche Freundin vor zwei anderen Typen, die wiederum dafür sorgen, dass sie fast gestorben wäre und tötet dann einen dieser Angreifer. Das klingt alles ganz anders, als es eigentlich wirklich passiert, aber und dann steigen sie wohl lachend in den Sonnenuntergang, mehr oder weniger.
Ja.
So, jetzt haben wir so den groben Überblick und jetzt müssen wir ja aus diesem zusammenbauen. Also wir haben eigentlich eine Frau, die von Anfang an meint oder sagt oder weiß, dass sie irgendeine Krankheit hat. Aufgrund dessen geht sie zu einer Seherin.
Ja, das ist so ein bisschen unklar. Meinst du, das ist unklar? Also alle Leute, mit denen sie drüber spricht, ihre Freundin, ihre Haushälterin, denen sagt sie ja, die Ärzte haben Tests gemacht und ich kriege die Ergebnisse heute Nacht oder in nächster Zeit. Aber sie ist schon so überzeugt von sich, dass sie eine wirklich tödliche Krankheit hat und nicht mehr lange zu leben hat, vor allem halt, nachdem ihr diese Tarotkarten Leserin das erzählt hat.
Vielleicht sollten wir noch kurz dazu sagen, wie haben wir den Film denn gesehen? Weil ich habe so das Gefühl, dass je nach Untertitel können wir da unterschiedliche Sachen gelesen
haben. Das stimmt, ja. Also ich habe einen französischen Ton mit englischen Untertiteln gesehen.
Genau, so war das bei mir auch. Also ihn gibt es auch bei Amazon Prime, wenn ihr ein Mubi-Abo abschließt für eine Woche, auf Französisch und deutschen Untertitel dann wahrscheinlich. Und ja, also ich meine, dass in einem Untertitel, der am Anfang kam, als sie bei dieser Seherin ist, dass sie dann irgendwie sagt, laut Untertitel zumindest, ja, das wusste ich schon seit zwei Tagen, als es um ihre Krankheit ging. Aber ja, es ist nicht klar, ob sie es sicher weiß, sich das nur einbildet, sonst müsste sie auch nicht zu der Seherin gehen, vermutlich.
Ja, bevor wir großartig in so weiter Plot-Details reingehen, wir müssen jetzt erst noch mal auf den Titel eingehen, weil der Titel ist ja von 5 bis 7. Wir haben jetzt eine Stunde durch, wir sind jetzt bei 6, haben aber nur noch eine halbe Stunde Film.
Ja, das ist schon mal ein Hinweis darauf, was passieren könnte.
Ja, irgendwas muss ja passieren, wo diese halbe Stunde dann fehlt. Und dass der Film jetzt beschleunigt, das glaube ich nicht, dass der jetzt auf einmal Zeitabschnitte rausstreicht. Wir haben Autofahrten, die gehen in Echtzeit 1,5 Minuten. Aber offensichtlich führen sie doch durch die ganze Stadt. Also natürlich wird da ganz schön getrickst. Wie gesagt, in einer Stunde so viel zu erledigen, möchte ich auch mal können. Aber irgendwo muss ja eine halbe Stunde jetzt noch verschütt gehen. Sie muss in Ohnmacht fallen, sie muss einschlafen.
Also ich sag mal so, wir sehen ja am Anfang die Szene, die Sequenz mit der Seherin. Warum jetzt in Farbe ist und nicht schwarz-weiß, darum sollen sich andere Gelehrte kümmern, auch wenn wir sehr wahrscheinlich Ideen dazu haben werden. Und dann wird ihr Tarotkarten gelegt und das, was über ihre Vergangenheit und Gegenwart gesagt wird, nämlich, dass sie irgendwie von zu Hause weggezogen ist, eine Witwe kennengelernt hat, was ihre Haushälterin wohl ist, meine ich, einen Mann kennengelernt hat, Künstlerin wurde oder Sängerin in dem Fall, das stimmt ihr alles. Und deswegen gehe ich schwer davon aus, dass das, was über die Zukunft gesagt wurde, auch stimmen wird. Nämlich Krankheit, vielleicht der Tod, man weiß es nicht, aber da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Und deswegen würde ich schon spekulieren, dass sie stirbt oder sich umbringt, auch darum können wir gleich noch diskutieren.
Da bin ich bei dir. Ich denke auch, sie ist am Ende des Films nicht mehr am Leben.
Genau, und deswegen endet der Film halt dann auch, sobald sie stirbt. Und es gibt Cleo bis 7 Uhr, gibt es halt nicht mehr, sondern Cleo bis 6:30.
Nee, ich fände es ja nur konsequent, wenn der Film tatsächlich 7 enden würde. Deswegen wäre meine Idee eher tatsächlich, dass irgendwo eine halbe Stunde fehlt, weil sie sich aufs Ohr haut, weil sie in Ohnmacht fällt oder so für eine halbe Stunde. Also irgendwo, dass dieser so eine halbe Stunde daraus gestrichen wird und weil der Film ja an ihre Perspektive gekoppelt ist, zumindest weitestgehend, da ist er auch relativ.
Ah, okay. Also dass sie nochmal so ein letztes Blinzeln oder sowas von sich gibt um 7 oder sowas.
Ja, oder halt, dass sie vorher schon nochmal, keine Ahnung, sie wird vom Auto getroffen, ist dann bewusstlos, dann wacht sie im Krankenhaus auf, kurz vor 7 und verstirbt oder sowas. Ne? Also jetzt ist natürlich, aber wir sind uns beide einig, sie ist am Ende des Films nicht mehr am Leben und würde auch sagen, nicht wegen der Krankheit, sondern so ein bisschen self-fulfilling prophecy-mäßig. Sie ist davon überzeugt, dass sie der Tod ereilt und deswegen stirbt sie.
Ja, ich habe noch ein bisschen eine andere Theorie, die mir gestern beim Yoga gekommen ist.
Gestern beim Yoga? Moment, was? Du machst Yoga?
Ich mache Yoga und ich kann meinen Geist leider nicht verschließen. Denn deswegen musste ich mir da Gedanken machen. Und sie sagt ja, sie hat eine Krankheit im Bauch. Und deswegen, ich glaube,
sie ist schwanger.
Ja, genau. Das war jetzt meine Idee, dass sie schwanger ist.
Das erklärt die Stimmungsschwankungen.
Und sie das Kind nicht haben möchte, aus unterschiedlichen Gründen, es aber nicht abtreiben kann. Wir befinden uns in Frankreich 1962 und sie deswegen den Tod sucht. Das ist jetzt so meine Interpretation des Ganzen mit der Krankheit im Bauch.
Ja, das ist eine gute Idee. Das ist mir noch gar nicht gekommen. Also bei mir im Untertitel war ja Stomach, das ist ja Magen, das ist ja ein bisschen über dem Teil, wo das Kind dann letztendlich sitzt. Deswegen ist mir die Schwangerschaftsidee gar nicht gekommen, aber ja, doch, das ist durchaus plausibel. Ich meine, das ist ja auch so ein, hat der Anklang von so einem feministischen Werk und große Künstlerkarriere, oder Künstlerinnenkarriere in dem Fall, wie sich das mit einem Kind verträgt zu der Zeit, vielleicht eher schlecht. Dass sie darum um ihre Berühmtheit fürchtet. Sie ist ja sowieso die ganze Zeit um ihren Ruhm und um ihre Berühmtheit
und ihr Äußeres
bemüht.
Auch,
und,
ja. Und ihr Äußeres vor allen Dingen auch.
Ja, und ihr Äußeres, genau. Und dann läuft sie ja durch die Straßen und sieht die alten, verbrauchten Frauen, wie sie sich anschauen. Und dann gibt es ja auch, nachdem sie ihre Wohnung verlässt, sitzt ja auch so ein kleiner Junge, so ein Dreijähriger, an so einem Mini-Klavier auf der Straße.
Mhm, ja.
Alle würden, oh, das ist süß, hingehen, sie würdigt ihn keines Blickes. Ah ja, okay.
Hast du erkannt, was der für ein Lied spielt? War das eins von ihren? Das habe ich nämlich nicht so ganz verstanden.
Nee, ich glaube nicht, dass der imstande ist, schon ein richtiges Lied zu spielen.
Okay, okay. spricht nicht für eure Erziehung.
mit drei noch keinen Mozart spielen können. Ganz schlimm, ja.
Ja, also spricht schon viel dafür, also auch bei, also ich gehe halt immer wieder auf diese Tarot-Geschichte am Anfang an, weil ich halt schon sehr stark der Meinung bin, dass es halt drin ist, um so Foreshadowing
zu geben. Ist ja auch klar, auch wenn sich, also ich will jetzt die Tricks von Tarot-Kartenlesern nicht auseinandernehmen, aber natürlich als narratives Mittel innerhalb dieses Films ist es schon als Foreshadowing-Device gedacht. War nicht auch noch mit dabei, dass sie noch jemanden kennenlernt?
Das ist eigentlich ein anderer Hinweis.
Ein junger Mann?
Sie sagt nämlich, meet a young and talkative fellow. Und auch das könnte für mich dafür sprechen, young and talkative, ja, das ist, kann ja auch ein Kind sein, dem sie dann begegnet.
Okay, ich hatte eher die Ahnung oder die Vorahnung, den Eindruck, dass sie noch jemanden kennenlernt, einen jungen Mann, weil sie ist ja auch sehr unzufrieden mit ihrem Liebhaber, der irgendwie sich nicht wirklich für sie interessiert. Es gab ja diesen einen jungen Mann da am Anfang im Café, der sich von seiner Freundin getrennt hat, weil er mehr von ihr wollte. Und es war dann auch, glaube ich, der während der Taxifahrt aus dem anderen Auto sie heraus angesprochen, also angepfiffen hat, so gecatcalled hat.
Meinst du, dass es der war? Oh, das hätte ich jetzt nicht
wahr. Ich würde fast denken, dass es er war. Aber andererseits, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde für das Kennenlernen eines neuen jungen Mannes, inklusive verliebt sein, wäre es ein bisschen zu wenig Zeit jetzt wahrscheinlich noch übrig.
Also es kann schon gut sein, dass halt aber was könnte es noch so dazwischen sein? Also, dass sie irgendjemanden sieht, der irgendwas vor sich hin brabbelt im Bus oder sowas
und der sie da, der ihre Musik liebt.
Ja, aber dann würde sie sich ja nicht umbringen. Also es passt ja nicht zu unserer These, meine ich. Also, es müsste ja schon irgendwie was sein, was sie noch mehr darin bestärkt oder so. Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen.
Also du gehst von Suizid aus.
Ja, und zwar aufgrund auch einer anderen Geschichte, weil sie hängt sich ja, also man sollte es ja auch gerne machen, sich einfach hängen zu lassen, weil das den Rücken langzieht und auch stärkt und wie auch immer. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Aber das macht sie ja und hängt sich einfach an so eine Stange bei ihr in der Wohnung. Und dann sagt ihre Haushälterin zu ihr, auch da wieder, Untertitel, deswegen keine Ahnung, was im französischen Original tatsächlich sagt. Wo habe ich es denn? Go and hang yourself up, you'll feel better. Mhm. Und deswegen habe ich so ein Gefühl, dass das schon eine Vorstellung ist dafür, dass sie sich erhängt.
Ja, würde auch zusammenpassen mit dem gehängten Mann, der auf der einen Tarotkarte zu sehen war. Aber ja, klar, die letzte Tarotkarte, die da gezogen wird, ist der Tod. Auch wenn die Seherin sagt, ja, das ist nicht eindeutig.
Sie sagt ja, totale Transformation, sagt sie.
Eine totale Transformation, ja, was natürlich auch mit der Schwangerschaft.
Aber es geht ja noch, also man muss dazu sagen, sie guckt sich die Karte an, es ist dann die 15. Karte tatsächlich, sagt halt erst, oh Gott, der Tod, aber nee, totale Transformation. Lies doch mal bitte meine Hand, sagt Cleo dann zu ihr, ah nee, macht sie nicht, nachdem sie die Hand angeguckt hat. Also auch da spricht viel dafür, oh je, da sieht sie irgendwas Schlimmes. Dann geht ja Cleo und sie redet mit irgendeinem Mann in einem Kabuff nebenan, der irgendwie mitschreibt, glaube ich, und sagt halt, ja, Tod, Krebs, sie ist verloren. Aber ja, mit Selbstmord gehst du nicht so ganz mit.
Naja, zumindest nicht mit bewusstem, absichtlichem Selbstmord. Ich sehe da eher was Tragischeres, das eher in Richtung Unfalltod, also halb selbstverschuldeter Unfalltod. So möchte sich von der Brücke stürzen, ist aber, macht dann doch einen Rückzieher und durch irgendeinen dummen Erschrecker stürzt sie dann doch von der Brücke oder rennt vors Auto oder sowas. Meine Autos spielen in dem Film auch eine relativ präsente Rolle und die etwas laxe Verkehrssituation da, sehr dichter Verkehr, keine, wild, ja, keine Sicherheitsgurte. Auch geil, Hand raushalten beim Abbiegen.
Wie beim Fahrradfahren, fand ich auch sehr amüsant. Man muss dazu sagen, sie hat sich ja auch noch einen Gegenstand gekauft, nämlich so eine schwarze Kappe, nee, einen schwarzen Hut, Kappe stimmt nicht, wo ihre Haushälterin sagt, ja, dienstags neue Sachen zu tragen, bringt Unglück. Und sie trägt den Hut ja dann auch, das spricht irgendwie dafür, dass was Schlechtes passiert. Hätte sie sich jetzt einen Schal gekauft, dann hätte ich mir irgendwie vorstellen können, ja, sie steht an der Brücke, will sich runterstützen, macht es dann doch nicht, rutscht aus und der Schal verhängt sich irgendwie, dass sie hier hängt. Aber ja, hat sie ja nicht. Und das mit den Autos finde ich gut. Vor allen Dingen glaube ich, dass der Kurzfilm diese Verwechslung da irgendwie auch noch eine Rolle mitspielt. Das ist auch so ein bisschen, aber ich weiß noch nicht, in welche Richtung diese Vorstellung da gehen kann, dass irgendwie eine Verwechslung passiert und die deswegen stirbt. Das könnte ich mir auch noch irgendwie vorstellen. Hast du da irgendeine Idee, wie man das vielleicht noch irgendwie verbinden könnte?
Ja, muss er dann, also dass sie auch verwechselt wird, vielleicht von einem Fan oder so. Dann wird sie ja nicht verwechselt, dann wird sie ja von einem Fan erkannt. Oder sie verwechselt irgendjemand, weil sie ja auch mit Sonnenbrille durch die Stadt geht.
Stimmt, sie trägt ja im zweiten Abschnitt dann ihre schwarze Sonnenbrille auch.
Vielleicht verwechselt sie jemanden mit ihrem Liebhaber. Also, es ist alles so ein bisschen offen. Meinst du, diese politische Situation in Algerien spielt noch eine Rolle, weil die kam ja auch, wurde ja auch zwei, dreimal angesprochen. Einmal in den Nachrichten, einmal da im Café zwischen den Männern. Das fand ich auch schon sehr prominent, wie das vorkam.
Naja, ich hatte es mir überlegt, gerade auch mit den Studenten. Unruhen ist es noch nicht ganz, aber dass sie eben auf den Straßen rumlaufen. Aber auch da konnte ich noch nicht so ganz die Verknüpfung schließen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es halt wird halt genannt, um noch so ein bisschen Kontext irgendwie zu bringen. Aber andere, also ich kenne halt leider keinen sonstigen Film, du ja auch keinen nicht-dokumentarischen Film von der Regisseurin, um zu wissen, ob sie häufig mit so Vorstellungen arbeitet, ob alles, was sie reinbringt in den Film, auch eine Bedeutung hat. Das gibt es ja so manche Regisseure, die sich da wirklich ganz genau überlegen, wann sie was wie zeigen, welche Farbe eine Tür hat, was dann irgendwas aussagt. Das wissen wir jetzt hier leider nicht. Also mir fällt es halt schwer, da eine Verknüpfung zu finden. Aber wir sind ja jetzt noch im Kino. Sprich, wir müssen ja auch erstmal aus dem Kino rauskommen. Und sie ist ja gerade erst reingegangen, hat sich den Film angeguckt. So direkt danach muss sie sich ja nicht auch erstmal von ihrer Freundin und deren Freund irgendwie lösen oder sowas. Vielleicht sagen die dann, ja, sie haben jetzt noch was vor.
Ja, oder sie wollte ja eigentlich allein auf einen Spaziergang gehen ursprünglich. Ja. Ich denke mal, sie wird jetzt erstmal wieder alleine losziehen. Und dann ist die Frage, ob sie in den nächsten Ort der Kunst hineinstolpert. Wir haben jetzt, wenn du eine Boutique als Ort der Kunst bezeichnen willst, also eine Modeboutique, das hatten wir. Wir hatten ihr Zuhause, wo Musik gemacht wird. Wir hatten ein Kunstatelier. Wir hatten jetzt das Kino. Jetzt ist die Frage, ob sie ins Studio jetzt geht oder ob sie einfach weiter über die Straße läuft. Aber wir sind uns, also ich denke mal, sie wird jetzt alleine erstmal wieder losmarschieren und dann gucken, wohin der Weg sie führt.
Ja, früher oder später wieder, vielleicht reden sie noch kurz über den Film, aber mehr glaube ich jetzt auch nicht, dass da noch was mit der Freundin passiert, auch wenn die sich sehr gefreut hat, da abgeholt zu werden. Aber ich glaube, sie möchte dann auch nicht mit dem jungen Glück da alleine sein, weil das sie vielleicht auch an ihre nicht so ganz erfüllte Beziehung erinnert. Also ja, sie wird wieder losgehen an einen, ja, das mit dem Kunstort finde ich ganz gut. Ob sie da ankommt? Also der Film geht noch eine halbe Stunde. Aber andererseits, Marius hat halt diese Stunde explizit gewählt. Deswegen glaube ich nicht, dass dazwischen noch mal irgendwie was kommt. Und wenn, dann was schon aufs Ende hindeutet, könnte ich mir vorstellen. Deswegen glaube ich, dass sie, aber andererseits eine halbe Stunde, dass sie jetzt irgendwo hingeht oder was direkt passiert, wäre auch ein bisschen schnell.
Also, ich könnte mir vorstellen, A, dass sie jetzt schon die Diagnose von den Ärzten bekommt auf irgendeinem Wege oder dass sie jetzt ihrem Liebhaber begegnet und ein Streit ausbricht. Oder wie wäre es denn, sie erwischt, sie sieht jemanden, von dem sie glaubt, es sei ihr Liebhaber, der macht aber mit einer anderen Frau rum und dadurch bricht sie mental zusammen und sagt sich, nein, das muss aufhören.
Oh, das finde ich genau, ihr Liebhaber ist mit einem anderen. Ich überlege nur, ob da vielleicht noch ein Kind irgendwie noch dabei ist, der ihr zusätzlich dann noch so den Punch gibt, zu sagen, nee, das hat er auch schon mit einem anderen Kind, dann muss ich erst recht meins hier alleine großziehen oder sowas. Genau, also ja, okay, sie kriegt die Diagnose. Sie geht an einen neuen Ort. Nehmen wir an, es ist ihr Studio. Hast du ja schon so angedeutet, dass das sein könnte. Da bekommt sie dann ein Telegramm oder hieß ja, das was für dich eingegangen, wie auch immer.
Ein Briefzauber, ja.
Ja, was halt damals in Frankreich gab. Wo eben kommt, ja, sie sind schwanger. So, dann möchte sie, ist es noch nicht so weit, möchte sie zu ihrem Freund oder ihrem Liebhaber, dem zukünftigen, vielleicht zukünftigen Vater ihres Kindes. Verwechselt die dann, wie du gesagt hast, finde ich gut, als Verweis auf den Film. Wie er mit einer anderen Frau irgendwie rumturtelt und noch ein Kind in einem Kinderwagen da irgendwie vor sich hinschiebt und das da beschließt sie dann tatsächlich den Freitod zu wählen, geht dann an eine Brücke, möchte sie runterstürzen, erkennt dann aber, dass sie ihre Sonnenbrille noch auf hatte. Ja gut, das wird jetzt schon viel übernommen, aber ja, möchte sich umdrehen, so, aber was führt jetzt dazu, dass sie trotzdem runterstürzt?
Gibt es irgendwas, was das andeutet? Irgendwelche Studierenden kommen an, bedrängen sie und daraufhin stürzt sie nach unten.
Ja, oder ein Auto fährt und muss ausweichen, weil da gerade die Studierenden irgendwie auf der Straße sind.
Ja.
Ich gucke jetzt nochmal, ob irgendwie bei den Tarotkarten was dabei war. Drei Schicksale.
Hast du die alle aufgeschrieben?
Ich habe mir alle aufgeschrieben, ja. Weil, wie gesagt, ich bin schon stark der Überzeugung, dass da die Lösung drin steht und drin steckt. Aber, ja gut, wir haben noch diesen jungen Schwätzer, um das mal so zu sagen, haben wir ja auch noch irgendwie.
Der sie da aus dem Auto heraus angesprochen hat.
Ah, das war der, okay. Ja, nicht nur angesprochen, der hat sie ja sogar berührt an der Hand, also ist schon sehr übergriffig.
Ich bin das so ein bisschen irgendwie, dass ihr also sie zweifelt die ganze Zeit an ihrem Ruhm, sieht den gefährdet, ist traurig, dass andere sie nicht öffentlich würdigen, diese Eitelkeit, ob das noch in irgendeiner Art und Weise bedeutsam wird.
Ja, ich hätte mir vorstellen können, dass wenn der Film halt noch länger gehen würde, dass sie halt irgendwas passiert, wo sie halt
vielleicht
ihre Schönheit verliert und deswegen, aber das ist ja auch zu Klischee.
Ja,
zu
oder
Klischee.
Vielleicht, wenn sie da dann an der Brücke steht und springen will und dann wird sie von irgendjemandem erkannt und es bildet sich so eine Traube um sie herum und dadurch.
Aber ist das nicht das, was sie will, erkannt zu werden?
Ja, umso stärker ist dann der tragische Fall danach. Nichtsdestotrotz, wo ist die letzte halbe Stunde? Wo ist die halbe Stunde
hin? Ja, geht schon. Ja, wir wissen ja nicht, wie viel Abspann da noch kommt. Vielleicht sind es auch noch mal 5-6 Minuten, keine Ahnung. Wissen wir es leider auch nicht. Also ja, was vielleicht noch so ein Bild wäre, dass sie irgendwie runterguckt von der Brücke, spiegelt sich im Wasser, aber dadurch, dass die Wellen sind, sieht sie halt irgendwie auch wieder ein bisschen hässlich aus oder sowas. Aber ja, das sind schon viele Klischees auf einem Haufen. Aber so im Grunde haben wir ja so ein Grundgerüst, haben wir noch. So ein paar Details fehlen natürlich noch. Aber sind wir damit zufrieden? Möchtest du noch was hinzufügen?
Nee, mir gehen dann auch langsam die Ideen aus. Und je weiter wir spekulieren, umso gespannter bin ich, wie dieser spannungsreiche, energietreibende Film ausgeht.
Ja, also es passiert nicht viel. Also ohne die Tarotkarten am Anfang würde hätte man gar keinen Andeutungs- oder nicht großen Punkt, wie es weitergehen würde. Die machen dann schon einiges aus. Und vielleicht passiert da wirklich was ganz anderes. M. Night Shyamalan lässt grüßen, vielleicht.
Die Welt geht unter. Meteoriten. Einschlag.
Das wäre schon sehr wild. Nee, ich bin tatsächlich echt gespannt, was Marius uns da aufgetischt hat. Und ob wir, also ich glaube, dass sie stirbt, ist, muss ja fast. Also vom Titel her, er geht nicht bis 7 Uhr. Die Tarotkarten und ihre Stimmung so an sich, sie zieht sich auch immer dunkler an, fast schon wie auf eine Beerdigung. Also spricht schon irgendwie viel, viel dafür.
Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut. Und wir beide hören uns so in 30, 40 Minuten wieder und euch da draußen, ja, euch hören wir, nee, ihr hört uns in 5 Sekunden wieder.
Und da sind wir wieder. Christian, direkt die erste Frage an dich. Fühlst du dich auch von Marius etwas verarscht?
Nein, von Marius nicht. Vielleicht eher von Frau Wada und der Tarotkartenleserin vor allem.
Ja, also zumindest ihre Erzählung, dass sie einen Mann trifft, der sehr viel spricht, da war ja schon mal etwas Wahres dran und Veränderung ist ja auch eingetreten. Also so ganz falsch war es ja nicht.
Und tatsächlich, dieser Algerienkrieg hat auch noch mal eine Rolle mehr oder minder gespielt.
Das stimmt, so hat sie jemanden gefunden, der Ähnliches durchlebt wie sie. Naja, so erzählt zumindest der Film. Aber vielleicht gehen wir der Reihe nach. Irgendwie hat so gut wie nichts von dem gestimmt, was wir erzählt haben.
Ja, wir haben diesen Film hemmungslos überschätzt. So kann man es vielleicht ausdrücken.
Ja, vielleicht haben wir uns auch selbst überschätzt. Also ja, der Film, eigentlich hätte man es auch fast denken müssen, dass er so weitergeht, wie er eigentlich angefangen hat, dass recht wenig passiert. Und zwar, sie gehen aus dem Kino raus, ein Spiegel zerbricht, was sie als Todesomen sieht. Traurige Musik wird gespielt. Sie und ihre Freundin verlassen eben das Kino, wie gesagt. Fahren dann, laufen erstmal, sehen dann, dass in dem Café, war das das, was sie vorher war? Das
habe ich denke, nicht. Ich denke.
Und wurde so ein bisschen so dargestellt. Jedenfalls wurde da wohl ein Mann erschossen. Also ja, auch Tod ist auch eingetreten, wenn man es so will. Dann fahren sie im Taxi, die Freundin steigt dann irgendwann aus. Sie, die Cleo oder wie wir später erfahren, Florence, läuft durch einen Park, wo sie erst noch ein paar Kinder am Spielplatz sieht. Dann fängt sie an zu pfeifen, singt auch noch mal ein bisschen melancholisch. Und dann spricht sie einen Mann, Antoine, an einem kleinen Wasserfall an. Sie sprechen ein bisschen. Man findet heraus, dass er im Algerienkrieg stationiert ist, oder?
Ja, am nächsten Tag. Also ich weiß nicht, ob er schon da war, aber er bricht am nächsten Tag auf jeden Fall auf Richtung Algerien.
Also ich glaube, er war schon da, aber ja, auf jeden Fall ab um 8 muss er los, um 8 Uhr. Und wir haben es zu dem Zeitpunkt ja schon 18.12 Uhr oder 18.10 Uhr rum. Ja, dann sprechen sie eben, sie findet endlich jemanden, der sie ernst nimmt und ihre Klagen, ihre Sorgen, die nicht irgendwie abwischt, aber gleichzeitig auch nicht in Hysterie verfällt, so wie sie, sondern sie halt einfach ernst nimmt. Also irgendwie die Person, die sie gebraucht hat in dem Moment, weil, wie sie auch herausstellen wird, es ging halt wirklich nur, es ging halt um Krebs, nicht um irgendwie was anderes, kein Kind oder sowas, sondern wirklich Krebs, so wie es ja von Anfang an gesagt wurde. Da hatten wir, oder ich vor allen Dingen, etwas zu viel hineininterpretiert. Dann fahren die beiden zusammen im Bus zu dem Krankenhaus, um ihre Diagnose zu erfahren. Im Bus bahnt sich noch mal ein bisschen mehr zwischen den beiden an. Er möchte ein Foto haben von ihr, was er auch bekommt. Er schenkt ihr eine Blume, dass er von einem Vorbeifahrenden, näher als der Bus vorbeifährt, von einem Wagen stibitzt und ihr gibt. Sie tauschen ein paar Teenager-Blicke aus.
Und botanische Informationen.
Ja, ein bisschen Mansplaining ist natürlich auch dabei, was sie aber auch anspricht. Aber ja, er kennt sich ein bisschen aus mit polnischen Bäumen. Dann kommen sie am Krankenhaus an, man denkt zuerst, bis dann sie fragt, ist der Arzt gerade da? Nee, der ist schon weg. Dann gehen sie aber trotzdem rein und gucken nochmal nach ihm im Garten der mehreren Krankenhäuser, die sich da befinden. Und er erzählt ihr dann, ja, er muss um 8 eben schon weg, was sie dann sehr traurig findet, weil sie eben, wie gesagt, jemanden gefunden hat, der ihre Sorgen halt ernst nimmt und mit dem sie halt wirklich connected. Sagen aber noch, ja, okay, lass uns doch jetzt noch essen gehen. Also sie vergisst auch so ein bisschen den Arzt, was eben noch mehr dafür spricht, dass es genau die richtige Person zur richtigen Zeit eben für sie gekommen ist. Und dann fährt der Arzt aber doch noch hin, mit dem Auto an ihnen vorbei und eröffnet ihr die Diagnose. Ja, es ist tatsächlich Krebs, aber
2 Monate Bestrahlung und dann haben wir das weg.
Genau, also scheint nicht so wild zu sein. Die beiden tauschen dann nochmal einen schönen Blick aus. Er sagt nochmal, ja, er wird bei ihr bleiben oder halt, naja, so gut er halt kann. Er wird ja in Algerien dann leider sein. Und das war dann auch schon das Ende.
Ja, sie sagt dann noch, sie ist jetzt wieder.
Ach
sagt
ja,
sie,
stimmt.
Sie ist glücklich.
Der Schlusssatz, den sollte man nicht vergessen. Ja, ihre Angst ist weg, sagt sie, und sie ist jetzt glücklich.
Ja.
Ja. Und alles nur, wie soll es so anders sein, wer eine Frau einen Mann kennengelernt hat? Wir wissen ja, da kommt das Glück,
ja. Das ist ein feministischer Film, ja.
Ja, gut, er ist ja von der Frau geschrieben und gedreht, deswegen ist es vielleicht jetzt nicht so gemeint. Aber ja, wie schon gesagt, wir lagen leider komplett daneben. Keine Schwangerschaft, sie lebt.
Ja, darüber bin ich am meisten enttäuscht, dass sie lebt.
Ja, irgendwie ist es halt eher so ein, ich habe jetzt auch nochmal kurz geguckt, es gibt ja diesen Veränderungsprozess in 7 Phasen, aber der ist erst 1988 so aufgestellt worden, also mit Schock, Ablehnung.
Echt? Das kam so spät?
Ja, davor gab es es zumindest nicht in diesen 7 Phasen, deswegen glaube ich mal, dass der Film eher daran angelehnt ist, was halt damals so mehr oder weniger vorherrschend war, könnte ich mir zumindest vorstellen. Nur der Film war ein bisschen voraus, aber ja, der ist so in dieser Einsichtsphase, schwirrt er da so ein bisschen rum.
Also, aber wirklich bis 5 Minuten vor Schluss dachte ich noch, das wird tragisch enden, irgendwie. Oder als dann noch das Auto da angefahren kam, dachte ich, der macht jetzt irgendeinen Schlenker und fährt die über den Haufen. Weil, also was ich ja ganz klar fand, die ersten elf Kapitel waren ja alle, steht ja dann immer Cleo von 17.52 Uhr bis 59. Und bei Kapitel 12 steht dann auf einmal da Antoine von 18.11 Uhr bis 18.15 Uhr. Und dann das finale Kapitel ist Cleo und Antoine von 18.15 bis 18.30. Und das ist Kapitel 13. Die Unglückszahl, wegen der sie auch ganz am Anfang nicht ins erste Taxi steigen wollte. Also wie viele Zeichen willst du mir noch liefern, Film? Nur um sie dann am Ende doch nicht einzulösen.
Ja, ich glaube, das war ja halt genauso der Trick, sagen wir mal, des Films. Und in dem Sinne auch von Marius. Ja, dass halt am Anfang viel darauf hingedeutet wird, dass es schlecht ausgeht. Und sie sich das ja auch selber einredet. Aber es war halt doch überhaupt nicht der Fall.
Es ist auf eine andere Art und Weise schlimm. Eine junge Liebe wird durch den Krieg auseinandergerissen.
Genau, ein Happy End ist es ja nicht wirklich.
Kommt drauf an, aus welchem Blickwinkel, ne?
Ja, für sie konnte jetzt ein bisschen damit abschließen. Aber ich meine, am nächsten Tag, wenn er weg ist, wird sie halt ganz andere Sorgen haben und jeden Tag sich Gedanken machen, dass er im Krieg stirbt. Also ich weiß jetzt nicht, ob diese halbstündige Begegnung ihr gesamtes Leben verändern wird in ihr Wesen. Das glaube ich jetzt auch nicht unbedingt.
Nee, denke ich. Denke ich auch nicht. Es wirkt eher wie so eine kleine Romanze, so eine Zweckgemeinschaft fast schon, so eine Leidensgemeinschaft. Ja. Also, wir hatten viele der Sachen, die jetzt passiert sind, irgendwie zumindest im Brainstorming-Prozess. Sie lernt einen neuen Mann kennen, es ist Krebs, es ist der Algerienkrieg und so weiter. Irgendwie, es war einiges dabei, aber also wir hatten einiges angerissen, aber uns letztendlich irgendwie auf die falschen Sachen geeinigt.
Nee, also man kann nicht davon sprechen, dass wir den Punkt bekommen. Das wäre dann zu vieles Guten. Aber man denkt halt auch damit, wenn jemand sagt, okay, guckt euch diesen Film an, versucht herauszufinden, wie er ausgeht, dann haben wir vielleicht auch den Fehler gemacht, dann ja ganz wilde Sphären zu denken, da passiert noch ein Twist und das und das. Und eigentlich war es ja nur so die mehr oder weniger Konsequenz, wie es halt weitergeht, dass sie irgendwie die Diagnose bekommt, in dem Fall ja, einerseits positiv, andererseits klar negativ, ist ja trotzdem 2 Monate Bestrahlung. Der Mann wurde angekündigt, also der Film hat uns jetzt nicht hat uns jetzt nichts verkauft, was nicht eingetreten ist, aber
das stimmt, ja, aber wie gesagt, wir sind zu Hollywood klassische Dreiaktstruktur verwöhnt, großes Drama nochmal am Ende, spielt sich alles nochmal hoch und Chekhovs Gun wird eingelöst und so weiter und das ist halt, ne, Nouvelle Vague, Alles ein bisschen anders, alles ein bisschen aus dem Leben, alles bodenständiger.
Ja, und kein deutscher Film, es stirbt niemand am Schluss.
Halt und kein Penis, der gezeigt wird, ja.
Nee, tatsächlich, wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen. Auch wenn ich kurz schon gedacht hätte, er zieht sich jetzt aus, weil er, also das, die Flirterei von denen ist schon auch ein bisschen speziell gewesen, als die ganze Zeit von Nacktheit spricht.
Ganz ehrlich, die ersten 3 Minuten hat er auch für mich auch eine relativ bedrohliche Aura.
Ja, schon ein bisschen creepy.
Ich dachte, wird gleich übergriffig.
Ja, also gerade, ja, aber sie war halt auch sehr, sehr abgeneigt erstmal. Und dann, war sie ja doch recht zugetan, wie ich es ja schon, glaube ich, 3-mal mittlerweile gesagt habe, weil sie jetzt halt jemanden gefunden hat, so eine Art Seelenverwandten, der sie halt versteht und ernst nimmt. Ja. Also irgendwie die Person, die sie gebraucht hat. Andererseits hat sie halt auch nie versucht, es ihrem sonstigen Liebhaber zu erzählen, muss man ja auch dazu sagen.
Stimmt.
Das ist ja irgendwie ihre eigene Angst, wo sie davor abhält, das getan zu haben.
Kann man jetzt natürlich auch ganz viel reinprojizieren, ob sie Angst hat, dass er sie dann ablöst, ob sie sich bei ihm einfach nicht emotional genug aufgehoben fühlt. Das deutet sie ja mehrfach an, dass er immer abwesend ist. Und wenn sie stirbt, ja, dann wäre er schockiert, aber er wäre nicht traurig, ist ja ihre Vermutung.
Genau, aber das ist ja eher ein Ding von ihr. Also gut, es wird schon auf irgendwas beruhen, aber als Zuschauer sieht man das ja dann nicht oder kann das ja nicht unbedingt unterstützen. Weil sie das ja nur erstmal nur behauptet hat. Der Film ist ja auch aus ihrer Perspektive erzählt. Bis auf die ganz kurze Sequenz, wo man Antoine mal alleine sieht, wo ich schon dachte, okay, jetzt folgt er ihm vielleicht, aber
Und relativ am Anfang im Café gibt es doch auch eine Sequenz, wo ein Off-Gedankentext von, ich glaube, der Haushälterin, der Hausdame nochmal gesprochen wird, wo er mit dieser Perspektive bricht.
Aber gut, unsere eigentliche Aufgabe war ja, das Ende herauszufinden.
Und da sind wir katastrophal gescheitert.
Ja.
Das müssen wir wohl mal zugeben.
Das muss man leider sagen, aber ich fand es spannend, weil man hat die letzte halbe Stunde ganz anders geguckt, weil man die ganze Zeit, oh fuck, kommt es ist, und dann läuft sie dann, ah, oh, jetzt muss doch ihr und so. Das war eine ganz andere Wahrnehmung.
Ja, in der Tat, ich habe auch gedacht, jetzt springt doch gleich aus dem Gebüsch und, keine Ahnung, der Bigfoot kommt und reißt sie in Stücke oder sowas. Ja. Es macht was mit der eigenen Wahrnehmung, wenn man große Erwartungen hat. Es wirkt sich vielleicht auch nicht positiv auf die eigene Seherfahrung aus, wenn man so beim letzten Drittel noch so mal vorher die Erwartungen so extrem steigert.
Ja, ich glaube, ich hätte den Film auch anders geguckt, wenn wir das Experiment so nicht gemacht hätten. Aber
ich weiß gar nicht, ob ich mit so einem Elan durchgehalten hätte bis zum Schluss, um es mal so auszudrücken.
Ja, das ist die andere Sache. Aber ich meine, der Film hat 4,2 bei Letterboxd. Kann natürlich
was?
Auch so.
Ach so, bei Letterboxd. Ich dachte bei IMDb. 4,2 bei IMDb wäre schon sehr wenig, ja.
Das wäre wenig. Auch wenn es so ungefähr so meine Empfindung ist, aber ich glaube, bei solchen Filmen ist halt immer so Survivorship-Bias, weil die Leute, die den Film schlechter bewerten würden, die gucken ihn halt gar nicht erst an. Ist so mein Gefühl zumindest.
Mhm. Ja. Ja, Kunstfilm halt, ne? Historisch bedeutsames Werk, sehr wahrscheinlich.
Ja, cool gefilmt fand ich ihn allemal.
Ja, sah auf jeden Fall schick aus.
Ja, aber halt inhaltlich gesehen hat er mich jetzt halt leider nicht so wirklich mitgerissen, aber mag wirklich auch damit zusammenhängen, dass ich mir da mehr vorgestellt hatte.
Als dann, ja, ich finde halt auch so in Selbstmitleid badende Stars, Berühmtheiten, Künstler, Künstlerinnen, ist jetzt nicht so das Sujet, was mich besonders abholt. Das hat man vielleicht schon in den letzten
Das
Monaten
haben wir in der
Klischee-Folge
gemerkt. Als Marius es als Positivbeispiel genannt
Wobei hat. Wobei es in dem Fall zumindest ja deutlich begründet ist, dieses Selbstmitleid aufgrund der Krankheit, aber die Betrübnis, die sich daraus speist, dass sie ja offensichtlich krank ist, glaubt krank zu sein und tatsächlich auch krank ist. Sie als Figur ist wahrscheinlich tatsächlich noch mit am interessantesten in diesem ganzen Film, wie sie versucht, das alles zu verarbeiten, wie sie sich in so Aberglaube hineinsteigert schon fast. Ne? Also wenn sie halt, wie gesagt, nicht in ein Taxi einsteigt, bloß weil eine 13 oben drauf ist.
Ja, sie genau, und deswegen ist ja so, das 13. Kapitel als positiv ist ja genau das Gegenteil, wo es nochmal dafür spricht. Sie sagt ja auch während des Gesprächs mit Antoine, dass er wirklich vor allem eigentlich Angst hat. Deswegen glaube ich eben auch nicht, dass jetzt diese eine Begegnung da jetzt irgendwie großartig was dran ändern wird. Aber so funktionieren Filme halt. Sie lassen uns mit einem Happy End da und wie es weitergeht, werden wir nie erfahren.
Ja, wobei das so ein bittersweet Happy Ending ist. Also ja, klar, das eine Problemfeld ist gelöst. Es ist jetzt Klarheit darüber, was es ist für eine Krankheit und dass die gut behandelt werden kann. Aber irgendwie, also von einem Happy End würde ich in dem Fall wirklich nicht sprechen.
Ja, vor allem, sie hat ja noch ihren Typen. Also da muss sie ja auch irgendwie Schluss machen oder weiß nicht, ob die dann nebenher laufen. Dann haben wir 1962, ob da eine Krebsdiagnose zu 100% stimmt. Weiß man ja auch nicht so ganz. Mhm. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie die Geschichte weitergehen könnte, aber sie endet halt erstmal auf so einer kleinen positiven Note, die wir halt überhaupt nicht vorhergesehen haben.
Ja. Zumal ja auch noch wirklich während dieser Busfahrt wird ja noch so ein Frühchen im Gebotskasten durch die Straßen getragen.
War auch okay. Sehr seltsam. Ey.
Ja, ja.
So ein Neugeburt halt war, glaube ich, so das Motiv dann, aber
ja.
Ja, es soll ja nicht drum gehen, wie wir es allgemein fanden. Es war jetzt ja mein erster Versuch, dieses Experiment zu wagen. Hättest du denn Lust, das nochmal zu machen?
Ja, sehr gerne. Wobei ich ehrlich gesagt glaube, dass so ein High-Concept-Film sich dafür besser eignen würde.
Das auf jeden Fall. Die Frage ist halt, ich habe ja davor überlegt, ob wir da gegenseitig uns was geben. Mhm. Ich finde es schwer, da einen Film zu finden, von dem man noch nicht irgendwie das Ende mitbekommen hat. Deswegen war Marios Idee, da irgendwie was aus den 60ern zu nehmen, jetzt gar nicht verkehrt, weil wir wirklich keine Ahnung hatten von diesem Film.
Ja.
Aber jetzt so ein neuer, gerade so High-Concept-Filme, da hat mir irgendwie bei Reddit oder sonst wo im Internet oder auf YouTube die besten Twists, Enden oder sonst was, ist die Chance halt groß, dass wir schon mal was davon mitbekommen haben.
Na, aber gerade du bist doch sehr versiert darin, solche kleinen Perlen zu finden, die Marius und ich dann sehr wahrscheinlich nicht kennen.
Ja, für euch beide habe ich schon einen.
Ja. Oh, sehr schön. Na gut, ich muss mir einfach mal einen suchen. Vielleicht finde ich noch was in meiner Filmografie. Etwas Verschollenes, was ich euch gerne ans Herz legen möchte.
Bestimmt. Ja, Marius hat ja auch viel Zeug, aber irgendwie kriegt mir die Filme halt nicht her. Ich will ja nach wie vor diesen, wo er mal erzählt hat, Origami hieß der, glaube ich, den habe ich bis heute noch nicht gefunden, wo er auch meinte.
Das war bei den Geheimtipps oder in irgendeiner Jahresendfolge?
Ich glaube, das war Geheimtipps und da meinte er auch, er hat ein ziemlich cooles Ende, den hat er irgendwie auch mal beim Filmfest gesehen, aber schwer daran zu kommen.
Ja, na gut, dann klemmen wir jetzt dieses Experiment hier erstmal an der Stelle für beendet.
Danke dir fürs Miträtseln.
Meinst du jetzt mich oder Zuhörers?
Ich danke dir.
Das verwirrt mich immer an deiner Person Singular.
Okay, nee, danke dir, Christian.
Ja, danke auch mitmachen. Für die Idee. Danke Marius fürs Vorschlagen.
Schreib uns auch gerne, Marius, in die Kommentare, was du davon gehalten hast, wie wir, vor allem, was du von unserem Ende gehalten hättest. Ich glaube, dann wäre der Film keine 4,2 bei Letterboxd. Und danke auch dir fürs Zuhören. Ja, schreib uns auch gerne in die Kommentare, wie fandest du die Idee an sich? Sollen wir das denn nochmal machen? Und was hättest du denn gedacht nach der ersten halben Stunde unserer Aufnahme, wie der Film weitergegangen wäre? Das würde uns interessieren. Und ich sage schon mal Bussi und Christian, dir obliegt das Schlusswort.
Tschüss.